Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Beeinflusst nun die Kunst die Realität oder ist es umgekehrt? Diese uralte Frage stellen die Feuilletons vom Dienstag neu und Lena Bob ist sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sicher. Die französische Wirklichkeit folgt keinem Drehbuch. Doch dann schränkt sie schon ein. Aber wenn sie es täte, dann stammte es von Eric Bensécry und Jean-Baptiste Delafont. Die beiden haben die hochgelobte französische Politserie Der Schwarze Baron geschrieben. Bensécry hat sogar zeitweise für den linkspopulistischen Wahlsieger Jean-Luc Mélenchon gearbeitet, was offensichtlich dazu geführt hat, dass die FAZ-Autorin kaum noch zwischen Fernsehfiktion und Wahlergebnis unterscheiden kann. Schon zu Beginn der zweiten im Jahr 2018 erschienenen Staffel ist von einer Machtverteilung auf drei politische Blöcke die Rede. Einen linken, einen rechten und einem rechtsextremen. Was damals noch ein bisschen wie Science-Fiction klang, ist am Tag nach dem zweiten Wahlgang der vorgezogenen Parlamentswahlen zur Realität geworden. Bei den Berliner Festspielen hingegen wurde ein reales Fußballspiel für ein Theaterstück reinszeniert. Das legendäre 50 Jahre alte 1:0 der DDR gegen die Bundesrepublik 1974. Der ewige ostgraue Fleck auf dem strahlend weißen Weltmeistershirt der Westdeutschen. Bei ihrem Reenactment interessieren sich der Choreograf Massimo Furlan und die frühere Bundesliga-Fußballerin Tanja Walter-Ahrens nicht für bunte Anekdoten, sondern für die pure Werktreue, also für das Spiel und nur für das Spiel, erklärt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung. Und wie bitte dürfen wir uns das vorstellen, was da auf der Straße zwischen Martin-Gropius-Bau und Berliner Abgeordnetenhaus auf einem Fußballfeld mit realen Toren inszeniert wurde? Wir schalten noch einmal rüber zu Peter Laudenbach. Nun ja, Konzeptkunst. Fußballspiel ohne Spiel und ohne Ball. Furlan und Walter Ahrens wiederholen bewundernswert stoisch und exakt mit Bewegungen, mit denen Sepp Maier im Westdeutschen Tor und Jürgen Sparwasser im DDR-Sturm ihr Spiel bestritten haben. Zwei Halbzeiten lang, samt Sparwassers Purzelbaum, nach dem Schuss in der 77. Minute. Da fällt die innere Laola natürlich schon beim Lesen zusammen. Anders als bei der Nachricht, dass sich die Tochter des kamerunischen Präsidenten als lesbisch geoutet hat. In einem Land, in dem Homosexualität offiziell nicht einmal existiert. Natürlich erinnert auch das schon fast an eine Netflix-Storyline und so fragt die Taz, ist das ein mutiger emanzipatorischer Schritt oder ein besonders gerissener Schachzug im bevorstehenden Erbfolgestreit im Hause des 92-jährigen Präsidenten Paul Biya? Dominic Johnson lässt sich dann im folgenden Ton über die junge Rapperin aus. Was bei der Luxusgöre fake ist und was echt, weiß also niemand, vielleicht nicht einmal sie selbst. Und in Gefahr ist sie nicht. Erstens lebt sie im Ausland, zweitens ist sie die Tochter des Präsidenten. Aber ihr Outing ist jetzt in Kamerun das Gossip-Thema Nummer 1. Sie will ihre Eltern bloßstellen, glauben manche. In diesem Mutmaßungsstil geht es weiter, was uns lieber in den Berliner Tagesspiegel weiterblättern lässt, der die Frage stellt, ob ein Oktoberfest in Berlin möglich ist. Antwort: Wenn es nicht zu real ist und es der gerade wieder sehr angesagte bayerische Amerikaner Harald Faltermeier geschrieben hat, schon. Oder wie es Gunda Bartels schreibt: Nun buddelt das Berliner Renaissance-Theater ein Musical des Komponisten und Texters aus, das in der englischsprachigen Originalversion 2016 in Los Angeles einen erheblichen Exotikfaktor entfaltet haben muss. Oktoberfest beinahe wahr. In der deutschen Hauptstadt ist daraus laut Tagesspiegel ein krachledernes Musiktheater mit hohem Süffigkeitsfaktor geworden. Wer herausfinden möchte, was das genau heißt oder es ohne Bierzelt einfach nicht mehr bis Oktober aushält, sollte sich also mitten im Sommer auf den Weg nach Berlin machen und dann 1, 2, Xuffer.